Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen Donnerstagabend hier im Kompetenzzentrum Rheintal an einem frühlingshaften Tag hier im Millenniumpark zu Lustenau. Im Namen der Veranstalter darf ich Sie recht herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Und bevor wir uns dem Thema des heutigen Abends widmen, möchte ich noch die Vertreter der Kooperationspartner der Innovation Night begrüßen. Die Initiatoren dieser Veranstaltungsreihe sind einmal die Prisma Unternehmensgruppe an der Spitze mit ihrem Vorstand Bernhard Oelz. Guten Abend. Die Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH, vertreten heute durch Dr. Bernd Hilde. Für die Fachhochschule dürfen wir eine mehrköpfige Abordnung begrüßen. An der Spitze die Geschäftsführerin Dr. Hedwig Natter. Die Industrievereinigung ist ebenfalls seit Beginn als Partner mit dabei. Herzlich willkommen an der Stelle der Landesgeschäftsführer Matthias Botscher. Er hatte vermutlich die kürzeste Anreise, da die IV seit bald 10 Jahren die Büroräumlichkeiten hier im zweiten Stock hat, war er wahrscheinlich sehr, sehr rasch zugegen. Und last but not least unsere Medienpartner, die Vorarlberger Nachrichten. An dieser Stelle möchte ich alle Größen der heimischen Wirtschaft begrüßen, die Vertreter der Politik und auch der Presse. An der Stelle darf ich es als Besonderes sagen, dass der neue Landesdirektor des ORF, Markus Clement, heute auch zugegen ist. Guten Abend. Was erwartet Sie in der kommenden guten Stunde? Sie sehen es hinter mir. Anschließend folgt der Vortrag der beiden Referenten, die ich Ihnen gleich noch etwas näher vorstellen werde. Danach haben Sie die Möglichkeit zur Diskussion mit den Vortragenden im Plenum. Wir hoffen auf angeregte Fragen im Anschluss daran. Und der Ausklang findet wie immer mit einem Imbiss hinten mit dem Gedankenaustausch dann auch in kleineren Gruppen statt. So viel zum Ablauf. Aus der Einladung haben Sie ja entnehmen können, dass von der Veranstaltung Freie Innovation Night Impulse ausgehen sollen, die die Innovationskraft stärken. Netzwerke festigen und auch eine Bewusstseinsveränderung unterstützen. Es gilt, so haben die Partner das festgelegt, einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg leisten. Dazu passend sollte eben auch das Thema dieser 28. Innovation Night sein: Blue Economy, vom Ökotrend zum Wirtschaftswachstum. Die Ausführungen kommen von beiden Referentinnen, die ich kurz vorstellen darf. Einmal die geschäftsführende Gesellschafterin der Blue Economy Solutions GmbH, Frau Anne-Kathrin Kuhlemann. Guten Abend. Und zum anderen vom Gründer des Vereins CERI Germany, Markus Hastert. Anne-Kathrin Kuhlemann und die Unternehmen Blue Economy Solutions steht im Internet, bilden mit internationalen Fachexperten ein Beratungsunternehmen für die Entwicklung von nachhaltigen Lösungsansätzen. Im Mittelpunkt stehen die Forschung und Entwicklung von nachhaltigen Produktinnovationen und Geschäftsmodellen samt deren Einführung. Markus Hastert und der Verein CERI Germany möchte die Philosophie Null Abfall und Null Verschwendung von Ressourcen verbreiten und in diesem Zusammenhang kreative Denk- und Sichtweisen aufstellen. Klingt spannend. Der Begriff Blue Economy steht für die Weiterentwicklung des Konzeptes der Green Economy und sagt, dass nur lohnende Geschäfte nachhaltig betrieben werden. Gesucht werden also Produkte und Dienstleistungen, die im Einklang mit der Natur entwickelt, hergestellt und verbraucht werden können. Und das ohne die Wettbewerbsnachteile von klassischen grünen Produkten. Welche das sein könnten, werden wir nun zu hören bekommen. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Bitte sehr.
Ich habe ein Buch dabei.
Komme ich gleich noch drauf.
Für uns ist das heute Premiere, denn wir arbeiten sehr viel zusammen, aber wir haben noch nie zusammen auf der Bühne gestanden. Und als es dann hieß, ja, macht ihr das zu zweit, macht ihr das zusammen, haben wir uns gefragt, was machen wir denn jetzt eigentlich da? Weil, ja, was erzählt wer, wie können wir das überhaupt hinkriegen, welche Geschichte wollen wir da eigentlich präsentieren? Und sind wir zum Schluss gekommen, dass wir ja eine Doppelgeschichte erzählen. Nämlich einmal eine Geschichte aus meinem Leben, ganz konkret, und einmal die Blue Economy als Parallelgeschichte. Also wir werden zwei Geschichten sozusagen immer abwechselnd hören und können sich selber die Pfade zusammenziehen, wo das vielleicht in Ihrer Situation, in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Region passend sein kann. Und da ich diese Geschichte sozusagen beginnen soll, laut unserer Präsentation, gehe ich noch einmal über die Agenda. Ich glaube, das kann man so einmal runterlesen und fangen dann mal an. Also ich komme auch aus einer ländlichen Region, so ähnlich wie Sie, aus Aalen in Westfalen. 56.000 Einwohner. Und bevor ich jetzt eigentlich so in die Tiefe steige, wie viele Berufe haben wir hier im Raum? Wie viele Berufe haben Sie gelernt? Wer hat mehr als zwei Berufe gelernt? Können Sie mal die Hand heben? Oh, schon gar nicht schlecht. Wer hat mehr als drei? Ah, jetzt wird es dünn. Drei. Wer ist der Spitzenreiter? Mehr als drei noch? Noch? In vier, fünf? Ah, bei drei, vier hört es auf. Worum es mir geht, ist eigentlich der Begriff lebenslanges Lernen. Denn ich bin jemand, der eigentlich alles immer über den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Bildungsweg gemacht hat. Ich habe erst Schlosser gelernt, also ein Handwerk. Bin in die Pädagogik gegangen und von der Pädagogik bin ich dann als Medienunternehmer gestartet in Zeiten des Internets. Und heute sage ich, bin ich Systems Designer, weil ich mich eigentlich ausschließlich von meiner Überzeugung her nur noch mit Nachhaltigkeit beschäftige. Und warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, wir alle müssen ein Leben lang lernen. Wir sind immer am Lernen und der Prozess geht entsprechend immer weiter. Und so war es dann auch in meiner Stadt. Denn die Stadt war geprägt von 100 Jahre Kohle, Zeche, ein Bergbaubetrieb. Und dieser Bergbaubetrieb hat dann irgendwann geschlossen und alle haben sich gefragt, wie kann es denn jetzt weitergehen? Und soweit vielleicht erstmal zu meiner Einleitung.
Ja, es war meine Kleinstadt und es war einmal ein CERI-Forschungsprojekt. CERI, das steht für Zero Emissions Research and Initiatives. Das nehme ich dir jetzt leider weg in dem Moment. Und CERI ist ein internationales Netzwerk an NGOs, teilweise als Stiftung oder als gemeinnütziger e.V. organisiert bei uns in Deutschland. Und die haben innerhalb dieses Netzwerks über 4-5 Jahre ein Forschungsprojekt gemacht, ganz, ganz viele Innovationen, weit über 2000 gescreent, die wissenschaftlich publiziert waren, im Bereich Nachhaltigkeit, Biomimetik, Biomimikry, wie auch immer. Und die 100 Besten rausgefiltert soll heißen, was ist wirklich umsetzbar, was ist wirtschaftlich spannend und was ist gleichzeitig extrem relevant für klassische Nachhaltigkeitsziele wie UN Millennium Development Goals oder eben auch Arbeitsplätze schaffen. Wir haben dann vor 3 Jahren zusammengesessen, der Markus Hastert, ich und der Professor Gunther Pauli, der letztes Jahr im Mai mit mir zusammen in Vorarlberg war, und haben gesagt, okay, Native 100 Best, das ist jetzt nicht so wirklich sexy. Wie nennen wir das Baby denn, wenn wir damit jetzt mit den Ergebnissen an die Öffentlichkeit gehen? Und daraus ist der Begriff Blue Economy entstanden. Ganz schlicht und ergreifend, weil unser Planet ja eigentlich blau ist. Ich weiß nicht, warum wir immer Green Economy sagen, weil eigentlich ist der Himmel blau, wir haben ganz viel Wasser, wenn man von außen All rauf guckt, ist der Planet blau und irgendwie ist ja auch die Wirtschaft blau. Und das Ganze ist dann in einen Bericht von den Club of Rome gemündet, wo diese 100 Beispiele vorgestellt wurden, inzwischen weit über 30 Ländern verfügbar, also extrem erfolgreich. Und wir haben aber gleichzeitig gesagt, einmal so ein Buch rausbringen, ist es irgendwie auch nicht. Lass uns doch diese 100 Beispiele, die man im Buch ja höchstens anreißen kann, wirklich dauerhaft jede Woche ein Beispiel mit viel mehr Tiefgang auf 3-4 Seiten, wie so ein richtiger Harvard Business Case rausjagen, um die Menschen zu inspirieren. Und jeder springt ja auf was anderes an. Der eine findet ein Farbenthema spannend und der nächste irgendwas mit Mikrotechnologie, Mikroelektronik. Und darüber eine ganz, ganz andere Gefolgschaft schon generieren, in der Hoffnung, wirklich ganz, ganz viele Menschen dabei zu erreichen.
Was ich heute hier schon gelernt habe, ist, hier geht nichts ohne Netzwerke. Und ich stimme dem voll zu. Und ich hatte das Glück, im Jahre 2003 von der hiesigen Wirtschaftsförderung in Aalen im Kreis Warndorf beauftragt zu werden, ein Projekt für Verlängerung von Wertschöpfungsketten zu erzeugen, nämlich im Bauwesen. Und gleichzeitig war es ja so, dass bei uns in unserer Stadt im Jahr 2000 die Zeche geschlossen wurde und alle sich gefragt haben, wie kann denn das überhaupt weitergehen? Was machen wir denn jetzt alles? Und mit diesem Projekt haben wir dann gesagt, okay, wenn das Bauwesen das Erste ist, was Lust hat, sich in Netzwerken zusammenzufinden, nämlich nicht nur in der, wir bauen zusammen in Form von Handwerk, sondern wir nehmen die Ingenieure damit rein, wir nehmen die Architekten damit rein, wir gucken uns die gesamte Wertschöpfungskette an, wir gucken uns den ganzen Zyklus an, denn im Bauen, habe ich dann gelernt, werden 3-4% Fehlertoleranzen völlig akzeptiert. Stellen Sie sich das meine Autoindustrie vor, wie ihr Auto fahren würde. Im Baubereich ist das so, das passt schon, das machen wir schon, das geht schon, haut drauf, baut zusammen, passt. Hat aber natürlich extreme Auswirkungen, weil wir bewegen uns natürlich 90% unserer Zeit in geschlossenen Räumen. Und das wirkt sich natürlich auch direkt dort aus. Und das Thema, was sich dieser Baufair-Bund, und Baufair-Bund steht dann halt auch für Fair und Zusammenschluss, gegeben hat, war nämlich nachhaltiges Bauen. Und wie können wir die Zukunft des Bauens anders gestalten? Das heißt, einmal über die Wertschöpfungskette und einmal natürlich auch über Baustoffe, Bauphilosophie, Bausystematik. Und das war dann auch schon so ein bisschen die Vorahnung, vielleicht können wir das für unsere Zukunft, unserer Stadt nutzen, indem wir das auf dieses Flächengelände übertragen.
Bauen ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema. Beim Bauen, wenn wir vom nachhaltigen Bauen sprechen, kommen unheimlich viele Bereiche, Teilbereiche zusammen. Da gibt es Wasser, Abwasserproblematiken, da gibt's, ist ja nicht nur das Material, es gibt die ganze Energie, Klimaeffizienz. Mache ich lieber die Fenster auf, um Frischluft zu haben und ein gesundes Klima, oder mache ich sie zu und klebe ganz viel Styropor drauf, damit die Energie, die Wärme gespeichert bleibt. Und Blue Economy richtet sich ja typischerweise danach, zu schauen, wie löst denn die Natur diese Probleme und können wir davon lernen? Ich frage jetzt mal ganz frech in die Runde, warum hat das Zebra Streifen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Es ist nicht eine optische Täuschung.
Auch eine optische Täuschung, aber nicht zentral. Hält auch keine Insekten ab.
Die Streifen sind die weltweit effizienteste Klimaanlage. Die Luft über den schwarzen Streifen erhitzt sich, die über den steigt auf. Klassische Physik, die über den weißen ist ja kühler, sinkt und dadurch entstehen kleine Wirbel, Mini-Wirbel, die die Oberfläche des Zebras kühlen. Wir haben das schon mal umgesetzt in ein paar Gebäuden. In Japan ist damit in einem Beispielgebäude eine Kühlung um 5 Grad Celsius, nur durch Schwarz-Weiß-Flächen. Das ist kein gestreiftes Zebragebäude, erzielt worden. Nur durch Schwarz-Weiß-Flächen.
Ich habe schon erwähnt, 3000 Arbeitsplätze weg. Identität der Stadt verloren, weil Zeche geschlossen, 56.000 Einwohner bei 3.000 Arbeitsplätzen, können Sie sich vorstellen, wie die Arbeitslosenquote, wie sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit, all diese Dinge sich in der Region ausgewirkt haben. Und natürlich dann die 100-jährige Geschichte, weil diese Identität der Stadt, 100 Jahre, ist natürlich prägend auch für so eine Stadt. Und dann, was kommt nun? Und am Ende sind wir natürlich dann auch bei der Politik und bei der Verantwortung der Politik, die da sagt, ja, wir haben kein Geld. Bei uns war das so, die Stadt war sogar im Haushaltssicherungsgesetz, die konnten sich nicht mal nach links oder nach rechts ein bisschen bewegen. Also keine freiwilligen Leistungen, also alles abreißen. Dann machen wir eine gute Fläche raus, weil diese Zeche, wenn man eine Zeche betreibt, muss man am Ende dieser Zeit alles wieder rückbauen. Das ist ja gesetzlich auch vereinbart. Aber stehen lassen und was Neues damit tun, sozusagen die Identität nehmen, die Kraft dieser Gebäude, die Kraft der Historie, das ist nicht vereinbart. Also war völlig klar für die Politik, wir machen jetzt eine neue grüne Wiese und dann gucken wir mal, irgendwann machen wir vielleicht ein Gewerbezentrum wieder hin. Hätte aber die Stadt entsprechend so zerstört, weil die ganze Identität beraubt worden wäre. Und da war für uns die Frage, was tun wir denn dann? Und ich hatte gerade erzählt, wir sind an dem Punkt, wir haben einen Bauverbund mit 20 Unternehmen aus dem Handwerk. Warum nicht das Ganze erweitern und warum das Ganze nicht zu einer Mittelstandsinitiative ausbauen, die sich für diesen Standort verantwortlich zeigt und sagt, wir kaufen diese Zeche.
Damit sind wir dann auch schon bei dem Thema, alles hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Das ist ganz klassisch in Ökosystemen so, es gibt kein Lebewesen, das nicht auf andere Lebewesen eine Auswirkung hat. Es gibt keine Spezies, die nicht keine Relevanz hätte. Und wenn in einem Land das Klima kippt, dann ist es im Zweifel auch in anderen Ländern so. Also es gibt eben immer nur ein gesamtes Ganzes. Und genau danach richten wir, wie wir Nachhaltigkeit beurteilen. Für uns ist nachhaltig nur, was keine Kollateralschäden verursacht, weil man das eine Problem löst und 5 neue schafft. Wir clustern das ein bisschen und letzten Endes sehen wir immer die Zusammenhänge. Wenn ich ein Klimathema habe, dann, also Klimatisierungsthema, dann hat das immer auch mit Energie zu tun. Wenn ich ein Wasserabwasserthema habe, dann hat das auch damit zu tun, was kann ich eigentlich mit den Abfällen im Wasser eigentlich noch schaffen? Habe ich da eine neue Ressource, ein Material, das ich nutzen kann? Und so sehen wir immer den Gesamtblick, deswegen nennen wir das ja auch Systems Design, wie funktioniert das große Ganze und wie ist nicht die Einzellösung für das kleine Spezialproblem. Das ist der Anspruch der Blue Economy und das ist nicht immer ganz einfach zu verwirklichen, das muss man auch dazu sagen.
Das Baucluster gab es und Sie haben das System schon gesehen, also lag es nahe zu sagen, was gibt es denn noch? Und wie können wir denn die wichtigsten Dinge auf dieser Erde miteinander vereinen? Und wie finden wir die zukünftigen Themen dazu? Und wie kriegen wir die Unternehmen motiviert, in diese Richtung zu gehen? Also haben wir auf diesem Zechengelände, das, wo wir die Verantwortung übernommen haben, dann gesagt, wir wollen nicht ein Cluster schaffen, wir sollen ein Multi-Cluster-System aufbauen. Wir nehmen uns 4 Cluster, Energie, Wasser, Ernährung und halt den vorhandenen Baubereich und bauen ein Zentrum, ein Innovationszentrum. Aber was braucht man für ein Innovationszentrum, wenn man in einer Stadt ist, wo 56.000 Einwohner, 20% Arbeitslosigkeit und im Endeffekt diese Innovation gar nicht da ist. Man muss diese Innovation importieren. Man muss sie irgendwo herbekommen. Also es ist zwingend notwendig, und deswegen freue ich mich auch, dass die Wissenschaft da ist, nämlich die Schnittstelle zu bilden als Transfer zur Wissenschaft. Und was haben wir gemacht? Wir sind durch Deutschland gereist, haben für alle diese Bereiche versucht, die Experten zu finden, wo wir glaubten, das sind Leute, die haben Menschen, die haben wirklich tolle Sachen geleistet, sind in Hamburg für das Wasserthema gelandet, sind in Fulda für das Ernährungsthema gelandet, sind an der Bauhaus-Universität für weitere Bauthemen gelandet und sind im Energiebereich Münster gelandet und haben aber diese Professoren alle miteinander gematcht und haben gesagt, du musst dein Wissen aus deiner Schublade holen, aus deinem Eiffelturm und zu uns an unseren Standort bringen. Du musst uns helfen und gleichzeitig sehen wir zu, dass wir eure Ideen konkret als Spin-offs umsetzen und so könnten wir anfangen, das Wissen zu importieren und aus einem Zechengelände ein Innovationszentrum bauen. Und das haben wir dann gemacht, immer mit der Überschrift CERI als Ebene, Metaebene, denn die Natur kennt dann keinen Asphalt. Und wenn wir hingehen, wie du schon gerade sagtest, alles miteinander matchen, nämlich Frage, wenn ich Energie betreibe, habe ich Restwärme? Wenn ich Restwärme habe, was mache ich damit? Wie kann ich das wiederum für Ernährung betreiben? Wie kann ich Ernährungsfragen mit Abfällen nutzen, um daraus neue Produkte zu generieren? Wie kann ich aus den Abfällen wiederum der Ernährungsindustrie hingehen und vielleicht bis hin zum neuen Baustoff generieren? Habe ich so viel Potenzial, dass ich gleichzeitig auch von außen immer mehr Menschen interessiere, mitzuwirken, sich einzubringen, ihre Wertschöpfung zu sehen und ihr Business zu sehen, sich draufzusetzen und den nächsten Schritt zu gehen?
Wir machen das jetzt nochmal ganz konkret, sowohl auf der internationalen Ebene, auf der wir ja auch viel arbeiten, als auch natürlich für allen. Was ist das zweitgrößte Handelsgut der Welt? Größtes Erdöl. Das ist richtig, das ist Kaffee. Wie viel davon landet in der Tasse? Das sind 0,2%. Wir sagen auch gerne immer in der Blue Economy, wir haben kein Ressourcenproblem, wir haben ein Effizienzproblem. Kaffee ist gleichzeitig ein Hartholz und es gibt ganz, ganz viele Speisepilze, gerade die Edelpilze auf aller Welt, die nun mal gerne auf Hartholz wachsen. In China werden im Jahr um die 3000 Hektar abgerodet an Eichenwäldern, um genug Sägespäne für die Shiitake-Produktion zu haben. Das ist eigentlich Wahnsinn, denn wir haben, ich habe die Zahl gar nicht im Kopf, wie viele Milliarden Tonnen Kaffee, die wir im Jahr durch die ganze Welt verfrachten, von denen der ganze Kaffeesatz am Ende im Müll landet und auf den Kaffeeplantagen auch ein bisschen untergemulcht wird, aber eigentlich nicht genutzt wird. Es gibt ein System, mit dem man diese Pilze, Austernpilze, Kräuterseitlinge und ähnliche, auf Kaffeesatz züchten kann. Wir tun das, wir heißt das Blue Economy Netzwerk, in ganz, ganz vielen Großstädten. Und wir erzeugen damit pro Standort mehrere Arbeitsplätze. Das heißt, so ein Keller von 300 Quadratmetern verarbeitet im Monat 4 Tonnen Kaffeesatz und züchtet darauf 2 Tonnen Pilze. Und erstaunlicherweise muss man dafür gar nicht mal so viele Kaffees abradeln. Wir sehen das aber, wie gesagt, systemisch. Jetzt haben wir ja nur das Problem Kaffeesatz gelöst. Was mache ich danach? Der Pilz wächst ja nicht ewig. Irgendwann hat er die Kraft rausgezogen. Wir machen, wenn so die vierte, fünfte Ernte durch ist, hauen wir den Rest in große Komposter, lassen da die Würmer durchlaufen. Und wenn wir es direkt als Dünger verwenden würden, dann wachsen da Pilze aus den Geranientöpfen. Das ist auch nicht so wirklich das, was diese Hausfrau sich vorgestellt hat. Oder man kann es direkt verfüttern. Das ist aber eine Sache, die muss man den Tieren ganz früh beibringen, weil sie den Geschmack sonst nicht so mögen. Wir machen es meistens so, dass wir tatsächlich Würmer züchten, die Würmer für als Fischfutter verwenden und der Rest ist dann ein ganz, ganz toller Humus und damit haben wir den Kreislauf geschlossen und haben tatsächlich keine Abfälle mehr. Ähnlich ganz klassisches Beispiel. Wie reinigen sich Flüsse in der Natur? Das Wasser müsste ja eigentlich, wenn so ein Rhein tausende von Kilometern durch Europa fließt, tierisch dreckig ankommen, wenn es da in die Nordsee und in den Atlantik gibt. Das ist aber ja nicht der Fall. Das müsste ja eigentlich völlig verseucht sein. Wenn ich ein Glas Wasser irgendwo in der Küche eine Woche stehen lasse, möchte ich es nicht mehr trinken, weil sich da solche Bakterienherde gebildet haben. Aber das passiert in der Natur nicht. Warum? Das ist eigentlich relativ einfach. Wasser nimmt nie den geraden Weg, obwohl das theoretisch der mathematisch kürzeste wäre. Wasser meandert immer. Und der Grund ist, dass dadurch Wirbel entstehen. Und Wirbel ermöglichen es dem Fluss, dem Wasser, mehr oder weniger Luft zu speichern. Und wenn ich mal einen aeroben und mal einen anaeroben Zustand im Wasser herstelle, habe ich anaerobe oder aerobe Bakterien, die dann entsprechend florieren oder eben absterben. Und somit habe ich einen natürlichen Reinigungsprozess. Und es ist möglich, diesen Prozess, deswegen, da sind ja auch so Prototypen abgebildet, das kann man bauen, ja, das kann man nachbauen, ist nicht ganz einfach, aber es ist möglich. Und man kann damit neue Spülmaschinen, neue Waschmaschinen bauen, die eigentlich fast keine Seife mehr brauchen, die einen einheitlichen Wasserhärtegrad haben. Man kann damit Eis tierisch schnell gefrieren lassen. Das ist dann auch kristallklar, weil es ist ja kein Luftbläschen mehr drin. Die Eisläufer, die das nutzen, sagen immer, das ist plötzlich so schnell, ich breche ja nirgends mehr ein. Also die Stabilität im Eis ist viel höher. Also es hat unheimlich viele Anwendungsbereiche, von Golfplätzen, wo das Wasser nicht mehr verdunstet, sondern viel schneller in das Gras einzieht, also keine Chemikalien mehr verwendet werden müssen, bis hin zur Trinkwasseraufbereitung. Und wir nutzen das heute nicht. Wie reinigen wir Menschen denn Wasser? Wir kippen Chemie rein. Sehr unnatürlich. Unser guter Freund Franz Alt sagt immer, die Sonne schickt keine Rechnung. Ich würde sagen, generell die Natur schickt keine Rechnung. Deswegen reden wir ja immer von erneuerbaren Energien. Trotzdem ist es so, dass eben der klassisch grünen Economy erneuerbare Energien hoch subventioniert werden. Und gerade in Deutschland haben wir das ja ganz viel. Jedes Jahr die Strompreise im Moment um Centbereich-Beträge wirklich steigen pro Kilowattstunde, weil die Erneuerbaren so stark ausgebaut werden und eben zwangsweise subventioniert werden. Es gibt die Technologien da draußen, die ohne Subventionen klarkommen, nur sie nutzt keiner, weil sie sich nicht durchsetzen können. Beispiel dieses abgebildete Solarpanel. Jeder kennt Konzentrationskollektoren in Spanien, diese riesen Platten. Man kann das umsetzen auf die kleinen Dinger, die eigentlich aufs Dach gehören und plötzlich Strom und Wärme produzieren und 50% ausnutzen dessen, was die Sonne darunter schickt, statt die 18 bis 20, die wir im Moment haben. Wir haben das mal komplett durchgerechnet, als letztes Jahr der deutsche Atomausstieg diskutiert wurde. Wir haben gesagt, warum reden alle davon, dass das 150 Milliarden kostet? Wir können das so günstig machen mit den richtigen Technologien, dass die Regierung sich eigentlich leisten könnte, die Atomkraftwerke zu kaufen und dann abzuschalten. Wir haben das in der Pressekonferenz vorgestellt mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Und es war sehr, sehr spannend. Also wir haben jetzt die Folge, auf der einen Seite ist, die Wirtschaft ist interessiert und es gibt Pilotprojekte für diese Technologien, wo sich immer mehr Konzerne anschauen, das könnte ja doch spannend sein, nachdem wir immer mehr glauben, dass der Ausstieg aus dem Ausstieg jetzt nicht mehr kommt. Aber die Reaktionen auf der anderen Seite sind tatsächlich auch völliger Unglaube, bis hin zu, das kann nicht sein. Wir glauben, erst Ulrich von Weizsäcker wurde falsch zitiert.
Klar ist auch, wenn man einen neuen Standort beginnt und der früher von Kohle getrieben war, was ja eine nicht nachhaltige Ressource ist, steht natürlich sofort die Frage im Raum, wenn man einen Innovationsstandort aufmachen will, der sich um Nachhaltigkeit dreht, dann können wir natürlich so nicht weitermachen. Und die Idee war dann, wie soll denn die Energiezentrale der Zukunft auf diesem Zechenstandort aussehen? Und lustigerweise war es dann sofort, dass wir natürlich sofort in die Diskussion kamen mit den hiesigen Energieerzeugern, weil der Markt natürlich nach der Effizienz schreit. Das heißt, das ist zu teuer, das funktioniert nicht, lass uns die Gasleitung dahinlegen, das ist sicher, das können wir mindestens gewährleisten. Was ist denn, wenn im Winter die nachhaltigen Holz, Stroh, wie auch immer gearteten Energiesysteme nicht beliefert werden? Und all diese Fragen standen natürlich im Raum. Nichtsdestotrotz haben wir uns aufgemacht zu überlegen, wenn wir das wirklich wollen, muss es einen Weg geben, nachhaltig dieses Gelände zu betreiben. Und wir sind dann zu unseren riesigen Maschinenring gegangen. Ich weiß nicht, ob es hier auch sowas gibt, aber ich denke, sowas gibt es hier auch. Das heißt, die Vereinigung der Landwirte in einem Maschinenring, die sich die Geräte untereinander ausleihen, verteilen und zusehen, dass sie effizient genutzt werden, haben gefragt, was ist denn eure Komponente im Kreis Warendorf, die über ist, die wirklich nicht gebraucht wird? Und wir waren plötzlich zum Beispiel beim Stroh. Zur damaligen Zeit, 2005, 2006, war das noch Stroh nicht so etabliert in der Nutzung für energetische Nutzung, aber wir haben dann die Diskussion angefangen, können wir Stroh nutzen? Wollen wir Stroh nutzen? Weil Stroh in dem Augenblick auch nicht, und das haben wir ja ganz viel, in der Konkurrenz zur Ernährungssituation steht. Das heißt, wie viel Mais oder andere Dinge bauen wir für Biogasanlagen etc. an, die ja mittlerweile auf der Flächenkonkurrenz des Landwirtschaft völlig sozusagen parallel laufen und damit die Bodenpreise in die Höhe treiben, insbesondere zum Beispiel für die Region, wo Tiererzeuger sind, das mittlerweile existenzgefährdend wird. Und all diese Fragen haben wir versucht dann zusammenzubündeln und haben gesagt, wir möchten eine Energiezentrale bauen, die langfristig günstig funktionieren kann. Und der Schlüssel dieser Energiezentrale war dann in dem Augenblick geboren, als wir gesagt haben, wer ist denn der verlässlichste Partner? Wer muss der verlässlichste Partner sein? Doch die Landwirte. Also wer muss denn der größte oder der wichtigste Gesellschafter dieser neuen Energiezentrale sein? Die Landwirte. Und wir haben angefangen, so daran zu arbeiten, dass Landwirte, Energieerzeuger bis hin zum Contractor in einem System zusammenarbeiten können, sodass gesagt werden kann, von heute, die nächsten 20 Jahre, ist der Energiepreis rechnerisch gesichert. Denn die Landwirte machen normalerweise aus ihrem Generationsverhältnis nie langfristige Verträge. Weil sie sagen, was weiß ich, wo das denn jetzt steht. Wenn sie aber vom Landwirt zum Energiewirt beteiligt an einer solchen Gesellschaft sind, können sie sich darauf einlassen, auch entsprechende Verträge zu machen, die langfristig gesichert sind, denn auf der anderen Seite verdienen sie natürlich bei der Energieerzeugung mit. Und so wird ein komplettes System raus. Und plötzlich war unsere Mittelstandsinitiative aus Handwerkern und Dienstleistern mit den Landwirten verbunden. Und plötzlich waren wir in der Diskussion mit den Landwirten, ja, aber wenn das doch so ist, wir haben hier noch so viele andere Sachen. Wir haben hier so als Beispiel 50 Tonnen Möhren jedes Jahr, die weggeschmissen werden, weil sie der EU-Norm nicht entsprechen. Was machen wir denn damit? Und dann waren wir plötzlich in einem Projekt, wo der Caterer unseres Systems sich mit den Landwirten zusammengetan hat und gesagt, warum machen wir nicht ein Premium-Produkt draus, eine Kaisermöhre? Weil diese kleinen Mini-Baby-Karotten, die Drillinge, die weggeschmissen werden, sind total lecker. Die müssen nur geputzt werden, dann gibt es ein bisschen Honig dazu, das Ganze wird gedämpft und heute kann man das bei Steigenberger dementsprechend auf den Teller bekommen. Geht doch. Und dann waren wir plötzlich dabei, dass die Motivationslage so groß war, haben alle gesagt, ja, das ist ja super, aber wir haben ja so ein Problem in unserer Schule, da haben die ja alle keinen vernünftigen Mittagsverpflegung. Wie kriegen wir denn das jetzt hin? Weil wir sind da sowieso gerade schon dabei, können wir nicht ein Catering-System machen, wo alle Kinder ein vernünftiges Mittagessen bekommen? Und dann haben wir ein Free-Flow-System entwickelt, zusammen mit dem Caterer wiederum, sodass für 36 Euro die Kinder so viel essen können, wie sie wollen, an 5 Gerichten jeden Tag in 100% Bio. Und alles, weil sich alle zusammengetan haben und gesagt haben, hey, eine Schnittstelle mit der Anlassschutzung, Vernetzung, mein Produkt, dein Abfall, mein Wertstoff, mein dazu, kann doch, yo, passt, machen wir und es ist Business. Alle verdienen Geld damit. Alle sagen, hey, das funktioniert, wir wollen mehr davon. Und in dem Augenblick dreht sich die Spirale auf und in dem Augenblick kann man auch Step für Step in die nächste Richtung gehen. Das geht so weit, dass wir in den Schulen selber den Unterricht verändern konnten. Wer ein bisschen von Theorie weiß, ist, dass die Theorie sich sehr stark um die Bildungsbereiche kümmert und wir 36 Märchen haben, die eben genau diese Thematisierung, es gibt keinen Abfall, entsprechend vermittelt. Und wir konnten dann gleichzeitig auch noch mit dieser Wertschöpfungskette anfangen, den Unterricht direkt in den Schulen bei den Kindern zu verändern, sodass sie heute mit einem Bewusstsein in die Mensa gehen, dass sie wissen, was sie essen, warum sie es essen, wo es herkommt und dass es kein Abfall ist und wie die Zusammenhänge zwischen meinem Essen und der Energie, den Landwirten und dem gesamten System bestehen. Soweit kann man das zusammenkriegen und das war natürlich für uns ein ganz tolles Ding, um zu sehen, sowas funktioniert und sowas wollen wir für die Zukunft auch weiter transferieren.
Ja, und dann sind wir schon bei der nächsten Überschrift, denn du hast es ja gerade so schön erläutert. Wenn alle zusammenarbeiten und wenn das einen Abfall des nächsten Rohstoff ist, dann ist es definitiv möglich, Produkte herzustellen und Lösungen zu entwickeln, die billiger und besser sind. Denn die klassische Green Economy ist, seien wir mal ehrlich, eine Economy für die Reichen. Wer kann sich denn leisten, in der normalen Bevölkerung 100% Bio einzukaufen? Wer kann sich denn leisten, Solarpanels aufs Dach zu machen? Die Hartz-IV-Empfänger in Deutschland bestimmt nicht. Und da sind wir der Meinung, dass das halt nicht nachhaltig ist, weil wenn 5% der Weltbevölkerung, wenn es hochkommt, nachhaltig leben, hat der Planet da nicht so wirklich viel von. Deswegen ist unsere Vision ganz klar, Mensch, Wirtschaft und Natur müssen in einen positiven Einklang kommen. Ohne Abfälle, ohne Emissionen. Zero Emissions. Und wir wollen das schaffen, indem wir trotzdem alle menschlichen Grundbedürfnisse befriedigen. Denn wer kein Haus über dem Kopf hat, wer nicht genug zu essen und nicht genug zu trinken hat, sauberes Wasser, dann bin ich bei Themen und genug Energie, genug Wärme. Dann muss ich nicht drüber nachdenken, ob ich noch irgendwo vielleicht mir ein Elektroauto leisten kann. Das nennen wir kompromisslos. Manche Leute schimpfen uns radikal, wir sagen kompromisslos. Das Ganze muss gewinnbringend sein. Es kann nicht sein, dass wir das subventionieren müssen, sondern das muss sich lohnen. Das muss sich für den Unternehmer lohnen, damit der Antrieb da ist, es wirklich umzusetzen. Und es gibt ein paar relativ einfache Regeln, wie sowas funktioniert. Wenn man die beherzigt, nur dann entsteht ein Geschäftsmodell, dass diese Prinzipien auch, diese Art von Geschäftsmodell dann wirklich auch lohnend macht. An allererster Stelle, use what you have. Es sind so viele ungenutzte Ressourcen, Abfälle um sie rum. Sie müssen nur rechts und links gucken, die Augen aufmachen. Wir sehen eigentlich immer überhaupt keine Probleme. Wir sehen immer nur Möglichkeiten und Chancen. Es ist so spannend, wenn wir in eine Region kommen, wo die Leute jammern und sagen, oh, wir haben 10 Zechen geschlossen. Was macht man mit Zechen? Das haben Sie gerade gehört. Ja. Auf jeden Fall ist das ein spannendes Potenzial und kein Problem. Ganz, ganz wichtiges Thema für uns, substitute something with nothing. Das Beispiel Wasser hatten wir vorhin. Wir kippen Chemikalien rein, um es zu reinigen, statt die Schwerkraft zu nutzen und ein paar Wirbel zu erzeugen. Das hängt unmittelbar zusammen mit unserem Grundprinzip, dass Physik für uns die Leitwissenschaft ist, weil Physik immer funktioniert, überall auf diesem Planeten, ohne 5 Ausnahmen. Und wenn es ein bisschen wärmer ist, geht es wieder nicht. Und dann läuft diese Reaktion schneller und so, wie bei der Chemie oder der Biologie. Und für gewöhnlich eben auch tatsächlich ohne chemische, giftige, wie auch immer, Stoffe. Und wie gesagt, gewinnbringend. Und für gewöhnlich funktioniert das sehr gut, indem man Multiple-Cash-Flows macht. Denn wenn ich aus jedem meiner Abfälle ein neues Produkt mache, kann ich mir leisten, dass das eine Produkt vielleicht nicht gewinnmaximiert ist, aber ich habe 5 andere, die auch Gewinne einbringen und plötzlich ist die Gesamtsumme viel lohnender und viel rentabler als das Einzelprodukt, das ich vorher mit ganz, ganz viel Kollateralschäden versucht habe, in den Markt zu drücken.
Ja, was ist das Ergebnis von diesem Zechenprojekt? Offensichtlich, augenscheinlich. Wir haben es geschafft, 10 Millionen Investment in die Gemeinde zu generieren, in eine Stadt, 56 Hektar, mit 8000 Quadratmeter neu umbauten Raum, voll vermietet, 100%. Jetzt, ich glaube, im 2007, also im 6. Jahr. wir haben es geschafft, neue Unternehmen von außen zu holen, dort anzusiedeln, die mit Aalen nichts am Hut hatten, nicht wussten, wo Aalen im Middle of Nowhere von Nordrhein-Westfalen auf der Landkarte überhaupt existiert. Wir haben es halt geschafft, es in die Gemeinde, in die Schulen, in diese Richtung zu tragen. Und wir haben, weil ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Macher, ich bin Entrepreneur, ich habe in meinem Leben 10 Unternehmen gegründet, ich habe auch 2 schon verloren. Und ich weiß aber, wie wichtig das ist, weil wenn ich jetzt hier stehe und sage, das funktioniert und macht und tut doch mal, der Glaube ist meistens der Punkt, wo es heißt, ja, das war ja spezifisch und da habt ihr Glück gehabt. Und deswegen haben wir uns wissenschaftlich begleiten lassen. Und das Buch habe ich auch bei, kann man bestellen. 3-Jahres-Projekt des Bundesministeriums für Forschung und Bildung, InnoWert, Innovationspotenziale, Wertschöpfungspartnerschaften, Ressourcenmanagement im ländlichen strukturschwachen Raum, so heißt das. 3 Jahre evaluiert, begleitet, alles drin enthalten von wann, warum, welche Cluster, wie begonnen, wie zusammen, welche Arten von Cluster und diese Dinge. Und für uns natürlich heute umso wichtiger, weil wir damit Sicherheit für uns haben, wenn wir irgendwo anders hingehen und sagen, das könnt ihr, sie, alle auch, dass wir immer uns Druck beziehen können und sagen können, zur Not holen wir uns die Wissenschaft dazu, die auch diese Erfahrungswerte schon gemacht hat, und gucken, wie es in der entsprechenden Region funktioniert. Aber, genau so sollte das eigentlich sein, da war eine Folie dazwischen. Kein Erfolg ohne Aber, sage ich ganz bewusst dabei. Denn, stellen Sie sich vor, so eine kleine Stadt, wie gesagt, alles sehr erfolgreich, ein großes Netzwerk, das Gas gibt. Und da gibt es trotzdem natürlich Kräfte, die irgendwann sagen, genug. Hier ist genug. Mir ist es jetzt zu viel. Zu viel Innovation, zu viel Veränderung, zu viel, zu viel, zu viel. Und anfangen, man merkt es erst gar nicht. Die Bremse, den Druck, die Wand, bis zum Punkt, dass es nicht mehr geht. Bei uns auch, deswegen erzähle ich es auch, erlebt, ganz konkret, denn wir waren so voller Kraft und so voll Energie, dass wir gesagt haben, Aalen braucht nicht nur eine Zeche, die jetzt als Innovations, Aalen braucht jetzt eine Landesgartenschau. Und wir haben eine Landesgartenschau angeschoben, haben das Geld ausgegeben aus den Unternehmen heraus, komplett frei finanziert, hatten eine Zusage, wenn wir die Landesgartenschau gewinnen, 10 Millionen Förderung, die Stadt musste 1,2 Millionen Zuschuss dabei geben. Und der Bürgermeister war Fan davon, aber er wusste nicht, dass er seine eigene Fraktion nicht hinter sich hat. Und wir haben alles vorangetrieben bis zur letzten Ratssitzung, wo es plötzlich hieß, no. Denn wir können die Toiletten unserer Schulen nicht richtig sanieren. Und da haben wir richtig gemerkt, den Spagat, wo wir gesehen haben, das Potenzial einer solchen Innovation kann auch erschöpft sein und das Potenzial einer solchen Innovation kann auch wieder zusammenbrechen und kann auch entsprechend ja wieder schrumpfen. Trotzdem, das was ist, bleibt. Und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen.
Wir sehen das auch ein bisschen allgemeiner. wir sagen ja immer, diese ganze Innovation, diese ganzen kleinen Player, das ist ja ein bisschen wie David gegen Goliath. Und es ist natürlich, es gibt da viele, viele deutsche Sprichwörter für, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Es sind viele kleine Schritte. Wir haben angefangen selber mit einem Buch. Wir haben heute 60.000 Abonnenten im Newsletter. Wir haben Millionen von Unique Page Impressions. Und trotzdem ist es so, wir sagen im Schnitt pro 1.000 Menschen, die wir inspiriert haben auf irgendeiner Konferenz oder weil sie irgendwie über die Homepage gestolpert sind, sind vielleicht 100, die sich wirklich damit beschäftigen, informieren, damit intensiver auseinandersetzen. Vielleicht 10, die richtig anfangen, sich ausbilden lassen, die Bücher lesen, was auch immer dem dient, dass sie das Gefühl haben, jetzt weiß ich, habe ich alles Handwerkszeug, das ich brauche, um loszulegen, damit am Ende einer ein Unternehmen gründet und es wirklich auf die Straße bringt. Das ist einfach die Quote, es ist ein Promille. Und deswegen muss man ganz, ganz viel Welle erzeugen, damit am Ende auch eine Veränderung überhaupt passieren kann. Die klassischen Hemmnisse sind Unglaube. Uns geht es in Europa viel zu gut. Wir sind so bequem. Ja? Und gerade in Konzernen haben wir ganz oft erlebt, die haben die Innovationen in der Schublade. Und das ist gar nicht böser Wille, dass sie die nicht auf die Straße kriegen. Die können es nicht. Weil die eigenen Mitarbeiter gar nicht incentiviert sind, neue Sachen zu machen, Risiko einzugehen. Trotzdem?
Zukunft leben.
Genau.
Was ich gerade schon sagte. Also wir haben diese Erfahrung gemacht. Die Zeche ist heute ein toller Ort. Ich lade Sie gerne herzlich ein, sich das anzugucken. Viele Unternehmen siedeln sich weiter an. Das Handwerk geht mehr und mehr darauf hinaus, sich dort sozusagen Gewerbeflächen anzumieten, neue Installationen zu machen, neue Projekte zu generieren. Und auch dann, nach dem Motto, wenn solche Dinge wie, deswegen habe ich es angesprochen, die Machtpromotionen zu stark werden, egal was passiert, ein solches Netzwerk, und ich glaube, das ist, alles, was ich jetzt gerade im ersten Augenblick hier wahrgenommen habe, hier ist ja auch sehr viel Netzwerk. Man kann Netzwerk nicht mehr abstellen. Das erleben Sie auf eine andere Art und Weise im Social-Media-Bereich. Man kann Facebook und man kann Kommunikation, Viralität nicht mehr abstellen. Man kann sie natürlich auch nicht beherrschen. Das ist auch völlig klar. Man kann nicht versuchen, es jetzt wie früher klassisch von oben nach unten einfach durchzudrücken. Aber wenn einmal ein solcher Virus oder ein solches Gemeinschaftsgefühl inspiriert und angelegt ist in einer Region, lässt es sich eigentlich auch nicht mehr abstellen, weil die Gruppen untereinander immer weiter in ihren Interessenslagen weiter vernetzen und zusammenarbeiten werden und ihre Interessenslagen wieder mit den Interessenslagen anderer matchen und dadurch durch diese Vielfalt im Prinzip ein fraktales System entsteht. Und dieses fraktale System ist eigentlich die beste Sicherheit, Zukunft und Erfolg zu generieren.
Um ein ganz grobes Gespür dafür zu geben, was das heißt, wo Blue Economy überhaupt in der Welt so umgesetzt wird. Wir haben das ganz große Privileg, mit Bhutan sowohl auf Regierungs- als auch Königshausebene zu arbeiten und dort zu begleiten, dass das Wirtschaftswachstum, das dieses ganz, ganz arme Land braucht, trotzdem in Einklang ist mit, was die Growth National Happiness nennen. Also eine sehr buddhistische, sehr ganzheitliche und sehr, sehr schöne Philosophie. Dort haben wir jetzt um die 20 Projekte gestartet. Wir haben Regionen wie Limburg in Belgien, die sich einen Screening-Prozess gönnen, wo wir wirklich mit einem ganzen Team hingegangen sind und geschaut haben, wo sind eigentlich eure Potenziale? Was kann man damit alles machen? Und jetzt die ersten 5 Projekte anfangen. Und wir haben Städte, ganze Metropolen, wie natürlich Berlin, wo wir ansässig sind, deswegen können wir da auch viel treiben, wo Pilotprojekte, aber auch einfach junge Unternehmen sich ansiedeln und gründen und von dort aus expandieren in alle Welt. Und zwar wirklich in alle Welt. Also dieses Pilzthema nach Mexiko und ganz abstruse Locations teilweise, um für andere eigentlich ein bisschen auch ein Vorbild zu sein. Und alle zusammen schaffen sie, das nennen wir Futures Profit. Denn wir gestalten Zukunft und wir leben eigentlich Zukunft heute? Das, was alle sich so vorstellen, in 2050 haben wir die Emissionen so und so weit reduziert. Das kann man heute machen. Man kann es morgen umgesetzt haben. Und das ist das, was uns motiviert, was uns antreibt und was uns für uns spannend ist und was für uns auch einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl ist, jeden Tag, wenn wir ins Büro kommen. Weil wir wissen, dass wir jeden Tag die Welt ein ganz kleines Stückchen besser machen. Und so unsere Kinder, Futures Profit, heute und in der Zukunft ernten können.
Und wir haben es vorhin schon gehabt, Use What You Have heißt, lebe in der Region und es entscheidet sich in der Region. Wir wollen nur nicht definieren, was ist genau die Region. Sie sind eine Region im ländlichen Raum, Berlin ist eine Region im urbanen Raum, aber ich glaube, viele, viele, viele Regionen, die einen solchen Weg gehen, sind die Zukunft unserer Gesellschaft, sind die Zukunft überhaupt des ganzen Systems, was wir, wenn wir uns Europa betrachten, wenn wir uns das weltweit betrachten, eine gewisse Autonomie schaffen, sich entsprechend eigen und selbst stark machen. Und dazu wollen wir aufrufen und deswegen haben wir versucht, es ganz klein sozusagen in einer Stadt zu zeigen und auf der anderen Seite groß bis Bhutan in einem Land. Und ich glaube, damit schließen wir, richtig?
Richtig.
Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Ausführungen. Wie angekündigt, die Diskussionsrunde, wo möglicherweise Fragen entstanden sind, jetzt während der Ausführungen. Ein sehr breiter Bogen, der gespannt wurde, bis zum Bruttonationalglück in Bhutan. Eine Frage vielleicht von meiner Seite, die viele Unternehmer, die jetzt auch hier sitzen und sich möglicherweise die Frage stellen, und was kann ich, wenn ich nach Hause komme und morgen ins Büro, in den Betrieb gehe, was kann ich machen? Was soll ich machen?
Was soll ich machen? Gucken, was für Ressourcen liegen rechts und links in meinem Produktionsprozess oder auch beim Nachbarn, die nicht genutzt werden. Und ein bisschen kreativ darüber nachdenken, was könnte man daraus für Produkte schaffen.
Ich glaube, das Wichtigste ist, miteinander reden. Jeder mit jedem immer wieder, nie aufhören damit, weil auch Kooperationen und Cluster haben ja das Phänomen, irgendwann sich wieder abzuschotten, weil sie glauben, sie gehören zusammen und wissen ja schon ganz viel und dann macht man auch wieder dicht. Also deswegen vielleicht immer reden, nie dicht machen und nach außen gucken, sich immer von außen Input holen, so verrückt wie möglich, so kreativ wie möglich, so inspirierend wie möglich und daraus, aus diesem Ganzen, das zu matchen und das richtige Produkt finden dann.
Mein Name ist Sauerwein Reinhard. Ich hätte eine Frage hinsichtlich diesem Thema Kooperation. Kooperation geht oftmals nur so lange gut, bis irgendjemand, sage ich jetzt mal, für sich einen zu großen Profit wittert. Wie sind Sie denn mit solchen Dingen umgegangen? Oder hat es solche Strömungen in Ihrem Projekt gegeben und wie sind Sie damit umgegangen?
Es gibt die Strömung immer. Das ist auch ganz normal und ganz natürlich. Insofern muss es Regeln geben. Kooperationen sind ja manchmal, also es gibt ja zwei Arten von Kooperationen, also die unverbindlichen Kooperationen und verbindliche Kooperationen. Und wir sind sehr starke Befürworter von verbindlichen Kooperationen. Das heißt, im Zuge der Handwerkskooperation haben wir eine Genossenschaft gegründet. Innerhalb der Genossenschaft waren dann dementsprechend die gesellschaftlichen Regeln klar. Jeder hat nur eine Stimme und man kann entsprechend dann über die Gremien steuern. Aber auch in anderen Projekten wird sehr darauf geachtet, nach einer informellen Phase eigentlich eine formelle Phase, sprich ein Unternehmen zu gründen.
Wo dann entsprechend alle beteiligt sind
und wo dann auch dafür Regeln ausgesprochen werden können, die auch als Präambel oder sonst die in Gesellschaftsverträgen entsprechend fixiert werden können.
Danke.
Mein Name ist Dana Bachmann und ich studiere im 4. Semester Wirtschaft. Und ich habe mich schon öfters mit dem Thema befasst und unter anderem auch das Buch Cradle to Cradle gelesen. Ich finde es sehr schön, wie Sie hier motiviert sprechen und mir gefallen die Projekte sehr gut. Doch Sie grenzen sich ganz klar von der Green Economy ab, als Blue Economy. Doch mir ist jetzt im Laufe des Vortrages nicht aufgefallen, was Sie eigentlich als Green Economy definieren. Was ist für Sie Green Economy?
Green Economy ist für uns, also vielleicht andersrum. Blue Economy ist ein geschützter Begriff, muss man dazu sagen. Ganz bewusst, weil das Problem teilweise ist, Nachhaltigkeit, Green Economy, all diese Begriffe sind, wenn ich 10 Leute frage, kriege ich 20 Definitionen. Und werden, wenn es gerade Trend ist, als Sau durchs Dorf getrieben. Jeder springt drauf, der das gerade für nützlich erachtet. Es findet ein bisschen Greenwashing hier statt und ein bisschen Socialwashing da. Und dann kommt CSR und dann kommt wieder das nächste Thema. Und am Ende ist eigentlich nichts wirklich besser, außer dass 5 Kinder in irgendeine Kamera gelächelt haben. Und das wollen wir vermeiden. Wir sehen Green Economy tendenziell als etwas, was aus, wenn man jetzt mal guckt, 70er, 80er Jahre, aus dieser Entwicklung heraus entstanden ist, absolut richtig, sehr, sehr wertvoll. Ja? Also ohne die wären wir nicht, gäbe es auch die Blue Economy nicht, muss man ganz klar so sehen. Aber tendenziell Technologien, die eben diese, indem sie sagen, diese externalisierten Kosten, die der klassische Konzern produziert, Kollateralschäden hier, ein bisschen Vergiftung da, müssen internalisiert werden und das muss das Unternehmen selber tragen und deswegen werden die Produkte teurer. Das ist ja das klassische Schema in der Green Economy und das ist aus unserer Sicht auch nicht auf Dauer erfolgreich. Danke.
Weitere Fragen, bitte sehr.
Ja, hallo, Dieter Bitschner. Mir würde interessieren, könnten Sie nur einige Projekte, die Sie jetzt in Bhutan angestoßen haben, ein wenig skizzieren, dass man sich das genauer vorstellen könnte?
Also ein Projekt, das wir da machen, ist, dass wir eine Solarfabrik, die diese Module herstellt, dort gerade aufbauen, damit die ihre eigenen Dörfer, das ist ja ein großes Problem, die sind ja mitten im Himalaya und ganz viel noch gar nicht elektrifiziert, damit diese Elektrifizierung von vornherein mit so nachhaltig wie möglich und so dezentral wie möglich Strukturen geschehen kann. Anderes Beispiel ist eine Recyclingfabrik, aber eben keine ganz klassische, die jetzt einfach ein bisschen Papier zu neuem Papier macht oder Glas zu neuem Glas, sondern aus Papier einen neuen Baustoff und aus Glas einen neuen Baustoff, also eine Wertsteigerung eigentlich schafft, denn das Recyceln an sich ist ja auch sehr aufwendig und kostet viel Wasser etc. Und ist eigentlich nur lohnend und auch nur sinnvoll, wenn man damit ein neues und hochwertigeres Produkt schaffen kann. Das nur mal als zwei Beispiele. Also.
Kremil Büffel-Capella, meine Frage ist, spielt bei Blue Economy auch Gemeinwohlorientierung ein Thema? Ist das ein Thema oder geht es rein um Gewinn und Profit?
Es geht absolut nicht nur um Gewinn und Profit. Eines unserer wichtigsten Kriterien ist zum Beispiel Arbeitsplätze, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Titel des oder der Untertitel des Buches heißt ja auch 100 Million Jobs. Ja. Und gleichzeitig sind wir in der Grundphilosophie, wie wir glauben, dass die optimalen, in Anführungsstrichen, Wirtschaftsstrukturen aussehen, extrem auf Kooperationen, auf Dezentralität etc. Und jeder, der solche Strukturen baut, sind wir der festen Überzeugung, das ist auch unsere Erfahrung, ist ganz anders integriert in seine Region und damit automatisch sozialer orientiert. Ja, kümmert sich mehr. Also wir sagen auch immer, es braucht für jedes Projekt, das umfassender in Regionen getrieben wird, es braucht mindestens einen Kümmerer. Weil sonst eben tatsächlich irgendwann dieses reine Wirtschaften in den Vordergrund tritt. Und wir arbeiten, wie gesagt, sehr, sehr eng auch hier mit Bhutan und dieses Growth National Happiness liegt uns tatsächlich sehr am Herzen, auch wenn wir das nicht als Begriff unbedingt jetzt auch noch mit drüber schreiben. Wir sind sogar in 2 Wochen in New York bei der UNO, weil dort Bhutan mit 100 geladenen Gästen ein großes Paper vorstellt, um Druck auf Rio+20 zu machen, zu sagen, GNH und entsprechende Wirtschaftssysteme müssen auch das neue Ziel sein und nicht jetzt irgendwie wieder 5% besseres Kyoto-Protokoll zu unterschreiben.
Ich will es vielleicht noch ganz konkret wieder machen, weil ich habe ja von diesem Catering und von diesem Schulsystem erzählt und Gemeinwohl ist da, jedem Kind, egal aus welcher Herkunft, eben genau dieses Mittagessen so zur Verfügung zu stellen in dieser Qualität. Und gleichzeitig ist natürlich auch klar gewesen, dass dafür ein neues System erstmal überhaupt irgendwie geschaffen werden muss. Und dafür auch Gelder eingeworben werden müssen. Und jetzt kommen wir in der Schleife wiederum, die Motivation der Unternehmen war so groß, dass die Schule und die Eltern gesagt haben, okay, wir gehen in die Verantwortung, wir machen einen Elternverein, einen Eltern-Mensa-Verein, der auch gleichzeitig seinen Input bringt, dort mitzuwirken, mitzuhelfen, mit aufzubauen, bis hin auch diesen Betrieb zu führen. Und die Unternehmen haben gesagt, okay, ihr braucht 40.000 Euro, wir spenden die 40.000 Euro, weil wir sehen wollen, ob das funktioniert. Wir wollen, dass es funktioniert. Wir wollen alle gemeinsam diesen Weg gehen, um ein solches Schulsystem für alle in der Stadt bzw. alle für diese Schule möglich zu machen. Und daraus ist mittlerweile eine ganze Bewegung geworden. Es gibt x Schulen in Nordrhein-Westfalen, die dieses System übernommen haben, mit diesem Mensa-Elternverein, mit dieser Struktur. Und es ist möglich, halt heute Kinder für 36 Euro, wie gesagt, 5 Mahlzeiten, Free-Flow-System, jeder kann so viel essen, wie er will, Ganztagsbetrieb in den Schulen zu generieren und zu rauszugeben.
Entschuldigung, ich hätte eine Frage noch einmal zu diesem Glückssozialprodukt in die Richtung. Und zwar stellen Sie ja im Prinzip darauf ab, dass sozusagen die Blue Economy muss ja trotzdem rechnen, was ja grundsätzlich richtig ist. Das Thema Bhutan stellt aber doch relativ stark auch auf, sage ich mal, allgemein Wohl, um da auf die Frage der Vorfragerin zurückzukommen, ab. Unser Wirtschaftssystem generell stellt sehr stark auf das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, das sehr zahlenlastig und statistiklastig ist. Haben Sie da irgendwelche neue Kriterien, die Sie da mitbewerten, um, sage ich jetzt mal, das Glückssozialprodukt, wie es er kurz vorher genannt hat, irgendwie zu messen oder so?
Ich muss da ja nichts neu erfinden, weil Bhutan hat das seit 40 Jahren praktiziert, das ja, und die Weltbank und IWF haben es ja inzwischen auch adaptiert, die sehr starken kulturellen Komponenten rausgenommen und allgemein gebräuchlich gemacht. Denn es ist ja nun mal so, wenn ich nach BIP vor einen Baum fahre und ein neues Auto brauche, ins Krankenhaus muss etc., ist das für BIP klasse. Ja? Für mich ziemlich scheiße. Das ist ja das, was das Bruttosozialglück im weitesten Sinne versucht, diese Effekte rauszurechnen wieder. Und nicht unbedingt, indem man den Einzelfall Korrektur rechnet, das ist irgendwie vermutlich schwierig, sondern indem man einfach sagt, es gibt nicht nur diese eine Komponente Wirtschaft, sondern es gibt, ich glaube, es sind in Bhutan 9, zu denen Umwelt, die Kultur, wie zufrieden und glücklich sind die Menschen, oder das erheben die fast monatlich, das ist Wahnsinn.
Wie wird das erhoben?
Die haben da ganz komplizierte, komplexe Fragebögen etc. und die arbeiten, verbessern das auch ständig. Also das ist kein in Stein gemeißeltes, perfektes System. Ja, das ist es muss ja auch auf die Region, auf die Menschen angepasst sein. Aber da kann man ganz, ganz viel machen, definitiv. Und dieser, müssen wir nicht noch neu erfinden und noch pseudo verbessern.
Okay, danke.
Jetzt vielleicht noch eine Frage, und zwar, wenn man jetzt da versucht, das nach in Branchen einzuteilen, haben Sie da Erfahrungen, in welchen Branchen funktioniert das gut, dieses System? Gibt es irgendwas, wo es überhaupt nicht funktioniert? Gibt es da irgendwelche Werte, wo Sie uns noch nennen könnten?
Also wir haben ja 100 Beispiele und diese 100 Beispiele clustern wir ein Stück weit mittlerweile in 6 Kategorien. Also Bauen, Wohnen, Ernährung, Energie, Wasser, Mobilität ist hinzugekommen. Das fehlte bei dem Vierersystem noch, weil Mobilität ein ganz großer und wichtiger Faktor und auch ganz stark in die Energiefrage reinspielt. Deswegen ist es hinzugekommen. Und wir haben früher Ernährung und Gesundheit zusammen gehabt in einem Cluster und haben festgestellt, dass das nicht handelbar ist, weil da die Fragen zu weit auseinander gehen. Also im Endeffekt kann man mehr oder weniger, möchte ich dabei sagen, diese 100 Beispiele, die man bei uns auch lesen kann, in diese 6 Kategorien eintragen. Wir haben noch nicht für alle Beispiele die Erfahrungswerte, was funktioniert und was funktioniert nicht. Denn wenn man sich die 100 Beispiele anguckt, sind es ein Drittel ist noch in der Forschung, ein Drittel ist Prototypenstatus und ein Drittel ist jetzt market ready und kommt jetzt auf den Markt. Wir können oder ist am Markt, nur es skaliert jetzt, sagen wir mal so rum dann. Prototyp ist meist auch schon ein Stück weit am Markt, aber dann kommt die Skalierung. Und was wir sehen ist nur, die Dinge, die jetzt skalieren, funktionieren. Also dieses Pilzthema zum Beispiel skaliert gerade sehr, sehr stark. Und es ist ein einfaches Rechenmodell, wenn man sagt, sie haben den Kaffee als Abfall umsonst, sie holen ihn ab und sparen noch für das Unternehmen Entsorgungskosten. Und auf der anderen Seite werden halt hochwertige Pilze entsprechend produziert, die jetzt in Berlin im Biomarkt 24 Euro kosten. Bei uns werden sie für 18 verkauft. Wir haben ja das Thema billiger und besser. Also wir gehen vom Preis sozusagen jetzt nicht, wer weiß, aber wir gehen runter. Und man kann ganz schnell rechnen, dass dieser Case sich rechnet. Und wenn man ihn schnell sich rechnet, wollen viele mitmachen. So skaliert er dann in dem Augenblick auch, wenn man bewiesen hat, dass es funktioniert. Und so gibt es jetzt unterschiedliche Cases in unterschiedlichen Entwicklungsstufen, wo wir sagen können, sie funktionieren immer besser, sie werden immer größer und sie kriegen immer mehr Gewicht. Und vielleicht auch zum Tun was mit Energie dazu. Das ist ja vielleicht noch ganz interessant.
Ich wollte jetzt eigentlich mal was anderes hinaus. Also es gibt sicherlich klassische Bereiche, die jetzt da wenig abgedeckt sind, Beispiel Kunst. Ja. Man kann im Kunstbereich natürlich sehr nachhaltig sein, ist aber kein Thema, auf dem wir besonders viel inhaltliche Technologien und Innovationen haben. Wenn man in die einzelnen Produkte geht, der Künstler, der seine Leinwand braucht, ob da ist Leinenmatte oder seine Papier, der verschiedene Farben braucht, etc., haben wir natürlich zu den jeweiligen Themen neue Produkte. Aber es ist für uns keine Branche in dem Sinne, die typischerweise jetzt groß thematisiert wird.